elektroniknet.de Podcast.
Hallo und grüß Gott. Mein Name ist Ingmar Topf. Ich bin der Chefreporter der Markt und Technik. Und ich habe mir heute zu unserem Power Talk der Markt und Technik den Gründer, CEO und Chief Developer der Pulsgruppe Bernhard Erdl eingeladen. Und wir unterhalten uns über Indien und die Bedeutung dieses Subkontinents für die Zukunft der globalen Elektronikbranche. Mit knapp 1,5 Milliarden Menschen ist Indien die größte Demokratie der Welt. Jährlich werden dort an den Hochschulen rund 1,5 Millionen Ingenieurstudenten ausgebildet. Der Talentpool ist also riesig im Vergleich zu Deutschland oder Europa. Aber es wird auch immer wieder angemerkt, dass nur etwa 20-30% dieser Absolventen wirklich für zentrale Ingenieurtätigkeiten qualifiziert sind. Mit Narendra Modi gibt es seit 2014 einen sehr wirtschaftsorientierten Premierminister. Und vor diesem Hintergrund geht man davon aus, dass allein der Elektronikindustrie des Landes bis 2030 ein Marktvolumen von rund 500 Milliarden Dollar erreicht werden wird. Und das setzt jährliche Wachstumsraten des indischen Elektronikmarktes von 5-10% voraus, ist also äußerst interessant. So, Herr Erdl, was hat Sie dazu gebracht, ernsthaft über einen Produktionsstandort in Indien nachzudenken? Und vielleicht gleich nochmal anschließend die Frage, ich kann mich erinnern, Sie haben sich schon mal früher mit dem Gedanken getragen, sind aber wieder davon abgekommen. Also was waren jetzt die entscheidenden Punkte, warum Sie sich doch dafür entschieden haben?
Ja, sowas, so eine Entscheidung ist ja ein langfristiger Prozess. Das trifft man nicht von heute auf morgen. Die erste Stufe war ja überhaupt die Erkenntnis, wir sollten zusätzlich zu unseren Werken in China und in der Tschechischen Republik aus geopolitischen Gründen ein weiteres Werk haben. Das war mal der erste Entscheidungspunkt. Da war der Standort noch ganz offen. Ja, und dann haben wir alle Standorte überlegt. Das ging los von dem ganzen südasiatischen Raum, also von Indonesien, Philippinen, angefangen über Vietnam, Malaysia, Thailand. Eigentlich dann letztendlich sogar bis über Bulgarien, Rumänien, bis Portugal rüber, inklusive Nordafrika. Also wir haben wirklich alles angeschaut, in Frage gestellt. Uns hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass die europäischen oder nordafrikanischen Standorte halt alle das Problem haben, dass wir keine Zulieferindustrie mehr in ausreichendem Umfang im europäischen Raum haben. Und eigentlich sollten wir dorthin gehen, natürlich, wo einmal die Lieferanten sind, natürlich auch, wo die Kunden sind. Also ist der europäische Bereich ausgeschieden und blieb der asiatische Raum übrig. Philippinen schien ganz interessant aufgrund der englischsprachigen Kultur. Aber Philippinen ist dann rausgefallen, weil die sehr stark unter der globalen Erwärmung leiden werden. Mhm. Also sie stehen auf Platz Ziffer 2 oder 3 unter den Ländern weltweit, die am meisten unter der globalen Erwärmung leiden werden. Ist halt ein Inselstandland. Da waren die Philippinen raus. Dann war der heiße Kandidat Vietnam, wo ja auch sehr viele Unternehmen hingehen, die sich ja aus dem Kommunismus ja auch ein ganzes Stück rausbewegt haben, wo sehr viel koreanische Unternehmen gerade hingegangen sind, auch ein paar Japaner, die Nähe zu China haben, natürlich insofern dann leicht den chinesischen Zuliefermarkt zu nutzen. Aber ich habe dann doch ein bisschen kalte Füße bekommen in Vietnam, weil es mal zu nah an China ist. Wenn man sagt, aus geopolitischen Gründen geht man zusätzlich aus China oder baut man was zusätzlich zu China auf, dann ist vielleicht ein direkter Nachbar, wo die Chinesen ja auch mal einmarschiert sind und Krieg geführt haben und das Land wieder zur Ordnung gerufen haben, vielleicht auch nicht so die richtige Strategie.
Absolut nachvollziehbar.
Ja. Ja, und dann blieb nicht viel. Also mein Bangladesch oder Pakistan oder an sowas haben uns da nicht rangetraut. Malaysia wäre natürlich schon interessant, aber das ist halt dominiert mehr von der Halbleiterindustrie. Thailand, viel Automobilindustrie, aber auch eigentlich eher kleine Länder. Und so sind wir dann zu Indien gekommen, obwohl Indien ja seit vielen Jahren den Ruf hat, das Land der Zukunft zu sein, aber eben die Zukunft nie eingetroffen ist.
Da meine vielleicht nochmal, es ist ja so, dass Indiens Next China, ich glaube, der Begriff ist doch mindestens 10, 15 Jahre alt. Dann ist das angelaufen, aber wie Sie sagen, es ist nie irgendwas Richtiges draus geworden.
Genau.
Aber auf der anderen Seite war China, Entschuldigung, natürlich Indien, bekannt für seine Softwarelösungen und für seine Softwareindustrie. Also so verarbeitende Industrie, Produktion von Hardware ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, das, was man mit Indien verbindet. Was war da für Sie der Anlass zu sagen, trotzdem probieren wir das?
Ich glaube, dass Indien im geopolitischen Kontext einfach aufgrund seiner Größe und seiner Lage eine gute Chance hat, einen eigenen Weg zu gehen. Und die sind auch groß genug, dass sie sich leisten können, über Zollbarrieren ausländische Produkte am Verkauf im Land zu hindern und damit eine eigenständige Industrie aufzubauen. Das können kleinere Länder, denke ich, nicht stemmen. Wenn die sich zusperren, dann haben sie einfach keine Rohmaterialien, keine Komponenten in unserem Fall. Indien, und da sehen wir ja schon, Apple geht nach Indien, Micron geht nach Indien. Wir sehen auch, dass sehr viele unserer Kunden nach Indien gehen oder ihre Präsenz dort ausbauen. Und ich denke, es wird dort eine Zulieferindustrie entstehen. Und das war eine der entscheidenden Kriterien bei der Überlegung, gehen wir endgültig nach Indien, dass wir erstmal geprüft haben, finden wir für die wesentlichen Komponenten lokale Zulieferer. Also das sind Leiterplatten bei der Stromversorgung, Magnetics, mechanische Teile. Wir kriegen natürlich keine Halbleiter aus Indien. Aber Halbleiter sind leicht, die kann man gut fliegen, die kann man gut transportieren. Aber die schweren Komponenten, da haben wir den Eindruck, dass es durchaus in Indien leistungsfähige Lieferanten gibt.
Ich komme nochmal zurück zu diesem India is the next China. Indien, glauben Sie, dass das ähnlich sein wird wie China, eine verlängerte Werkbank? Denn der Hintergrund war ja damals zu sagen, okay, das sind einfache Arbeiten, das sind Arbeiten, da brauchst du keine hohe Qualifikation, also das sourcen wir aus und geben es nach China. Denken Sie, das wird ähnlich oder ist es wirklich so, wie Sie gesagt haben, die werden einen eigenen Weg gehen und die werden nicht ganz unten anfangen, sondern die werden mittig einsteigen?
Ja, also ich glaube, die Produktionsindustrie und die Infrastruktur ist in China so stark, dass Indien keine Chance hat, auf der gleichen Ebene zu konkurrieren. Deshalb war es ja logisch, dass sie ihre Softwareindustrie aufgebaut hat. Da brauche ich keine Infrastruktur, ich brauche nur eine datentechnische Infrastruktur, aber ich brauche keine Häfen, keine Straßen, keine Eisenbahnen, wo ich in der Produktionsindustrie Material transportieren muss. Das fehlt ja in Indien. Aber ich denke, Indien, auch wenn sie nicht so leistungsfähig werden wie China, werden einfach für einen eigenen Bedarf eine entsprechende Industrie aufbauen, auch um ihre Leute zu beschäftigen. Die haben ja eine Unmenge an jungen Leuten. Die Frauen sind praktisch alle noch auf dem Land beschäftigt. Es gibt wenig Frauen, die in der Industrie arbeiten. Also die haben ein irrsinniges Potenzial an Arbeitskräften, die sie ja irgendwie unterbringen müssen. Also den Schwenk von der Landwirtschaftsphase in eine Industriephase, der steht ja Indien noch bevor. Insofern vertraue ich da fest drauf, dass sie eine eigene Industrie aufbauen werden. Vielleicht nicht so jetzt Maschinenbau exportorientiert wie China. Ich glaube, die werden nicht den Chinesen Konkurrenz machen. Aber sie werden allein, um ihr eigenes Land mit Infrastruktur aufzubauen, Energieversorgung, Wasser, Straßen, Eisenbahn, Flughäfen, die bauen Unmengen von Flughäfen. Gibt es da so viel Bedarf, gibt es da so viel zu tun? Und sie halten eben ganz bewusst die chinesischen Produkte aus dem Land.
Okay, so kann man das natürlich auch machen. Jetzt haben Sie gesagt, das Ökosystem ist ja quasi da, bis auf die Halbleiter, die ich quasi einfliegen muss. Aber alles, was irgendwie Mechanik ist, was schwer ist, kriege ich eigentlich in Indien, kann ich dort sourcen.
Ja.
Wie ist jetzt der aktuelle Stand Ihres Indien-Projekts, sage ich mal?
Gut, also wir haben ja zwei Gesellschaften, die wir dort gründen. Einmal das Produktionsunternehmen. Das ist gegründet, der Geschäftsführer ist an Bord, der Logistikspezialist ist an Bord, der Qualitätsmanager ist an Bord. Also wir haben das Management ist besetzt, ein Büro ist angemietet. Wir werden auch den Start teilweise mit einem Fertigungsdienstleister machen, um schneller in die Gänge zu kommen und um uns mit den Gegebenheiten schneller vertraut zu machen. Da haben wir einen auch im zweijährigen Prozess ausgesucht. Aber wir legen großen Wert darauf, dass wir die Kontrolle über das Material behalten. Deshalb erstmal unsere eigene Organisation, die dann die Aufgabe hat, lokale Lieferanten zu finden und den Dienstleister auch zu überwachen. Deshalb haben wir als erstes einen Qualitätsmanager eingestellt. Wir wollen ihm also ganz genau auf die Finger schauen.
Wenn ich fragen darf, aus welchen Branchen kommen diese Leute, die Sie jetzt da für das Top-Management ausgesucht haben?
Der Geschäftsführer war früher bei Danfoss, dann bei General Electric, also westliche globale Unternehmen, die halt schon früher Produktionsstandorte in Indien gemacht haben. Mhm. Andere Mitarbeiter haben auch, also alle westliche oder amerikanische Großunternehmenserfahrung.
Mhm. Sie haben gesagt, Sie arbeiten jetzt im ersten Schritt mal mit dem Dienstleister zusammen. Was wird das dann sein? Ich meine, Puls hat ja eine einigermaßen umfangreiche Produktpalette. Also was werden Sie dann aus Indien liefern?
Gut, wir starten natürlich mal mit den einfachsten Produkten. Das sind die Geräte der Piano-Baureihe, die eben nicht so kompakt sind, die einfacher zu fertigen sind. Da kommen auch noch komplette Materialbausätze im Moment aus China nach Indien. Und wir haben bei dem Lieferanten zusammengebaut. Der hat auch für uns spezielle Lötanlage gekauft, weil wir da unbedingt Stickstoff haben wollten, die er noch in der Form nicht hatte. Wir haben Testequipment aus unserem Werk in Tschechien nach China gebracht. Wir schulen gerade die Leute. Also da ist eine Menge zu tun. Wir setzen IT-Systeme auf, dass wir in sein Fertigungssystem reinschauen können, Qualitätsdaten abfassen können. Mhm. Und unser Büro ist auch 30 Kilometer weg von dem Lieferanten. Also wir werden dem, wie unserer eigenen Fertigung, werden wir dem auf die Finger schauen.
Das müssen Sie vielleicht doch mal sagen, wo das eigentlich ist.
Das hieß früher Madras, ist im Ost, Südosten, heute Chennai. Wir haben diese Region ausgesucht, weil sehr viel Elektronikindustrie schon ist. Die Kfz-Industrie ist ja mehr in Mumbai und in Pune. Wir haben uns aber mehr für die Elektronikecke ausgesucht. Madras hat auch einen großen Hafen, sodass man eben den Warentransport von da an und Ablieferung auch gut hinkriegen kann.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie fahren zweigleisig. Also Sie beginnen jetzt mal mit dem Dienstleister. Wie schaut es mit dem eigenen Werk aus? Bis wann soll das dann stehen? Und wie laufen da die, sage ich mal, Einstellungsprozesse? Wir haben ja mal am Anfang gesagt, ich meine, die haben ein immenses Potenzial an Leuten, aber eben vielleicht auch nicht jeder Absolvent einer Uni ist sofort jetzt da einsetzbar. Also wie geht das voran?
Gut, in der Produktion hat man jetzt auch nicht unbedingt die Uni-Absolventen. Aber grundsätzlich mal zur Qualifikation der Leute. Wir haben in den letzten Jahren in unserer Entwicklung in München erstaunlich viele Ingenieure aus Indien und aus Pakistan eingestellt. Mhm. Die sind anscheinend an der TU München gut vertreten. Das war vor 10 Jahren noch gar nicht. Mhm. Gab es keinen einzigen. Heute haben wir bestimmt knapp 10 Mitarbeiter indischer Herkunft. Auch Softwareentwicklung, Projektassistent. Trifft sich ganz gut, dass mein persönlicher Projektassistent auch aus Indien kommt. Da haben wir natürlich Heimvorteil. Ja, die eigene Fertigung, da geht's erst später los. Müssen wir ein Grundstück suchen, dann was bauen. Vielleicht gehen wir auch mal zum Start in Miete irgendwo rein. So haben wir es in China gemacht. Solange das alles kleines Volumen hat. Aber da werden jetzt auch noch gar keine Leute eingestellt. Also die Leute, die wir jetzt haben, die jetzt den Lieferanten beaufsichtigen, die sind natürlich dann prädestiniert, auch später die eigene Fertigung aufzubauen. Also wenn der Lieferant mal läuft, dann können die sich entspannen und dem nächsten Projekt widmen.
Das hört sich jetzt für mich so an, als wenn das mal irgendwann in einem Zeithorizont 2027, 2028 soweit sein könnte.
Richtig, richtig.
Also wenn man sich auf der Welt ein Produktionsgebäude der Firma Puls anschaut, dann fällt es auf. Es unterscheidet sich optisch und äußerlich schon mal massiv von dem, was sonst so als Kasten dahingestellt wird. Schwebt Ihnen für Madras auch wieder was Besonderes vor an Wiedererkennenswert? Gibt es da vielleicht schon eine Idee? Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie den Taj Mahal bauen werden für Stromversorgungen, aber gibt es da schon neue Ideen?
Genau, also im Palast fertigt wir nicht. Und auch wenn die besonders ausschaut, die sind eigentlich von ihrer Grundstruktur auch Kästen, die wir halt ein bisschen dekoriert haben. also die kosten nicht so viel, wie sie ausschauen. Ja, wir werden sicherlich dem Firmengenen treu bleiben und auch da was Besonderes machen. Mhm. Aber da ist noch ein bisschen Weg hin.
Jetzt sage ich mal, die Produkte, die Sie herstellen, sind ja für die Prozess- und Automationsindustrie. Und das, was Sie zuvor gesagt haben, dass Indien eben in Aufbau gegriffen ist und dass da noch wesentlich mehr Firmen hinkommen werden, um das zuvor mal prognostizierte Potenzial von 500 Milliarden Dollar 2030 dann mal zu erreichen als Elektronikbranche in Indien, ist ja eigentlich, will ich sagen, als Selbstläufer, aber eigentlich eine Steilvorlage für Sie speziell, da ich mich, soweit ich mich entsinnen kann, nur zwei Ihrer nicht einmal direkten Wettbewerber bisher in Indien fertigen.
Ja klar, deshalb sind wir da auch sehr optimistisch, was unsere Umsatzmöglichkeiten angeht. Und wir machen ja heute schon ein paar Millionen Euro Umsatz in Indien. Das sind natürlich internationale Konzerne, die dort ihre Fertigung haben. Die das aber natürlich auch sehr begrüßen, wenn wir jetzt im Land fertigen. Mhm. Also wir folgen eben unseren Kunden. Also wie gesagt, Zölle hin oder her, das war mal der Auslöser, richtig. Aber die Grundlogik bleibt trotzdem erhalten.
Ich kann mich täuschen, korrigieren Sie mich, aber soweit ich das weiß, wenn ich in Indien fertige und dann in den indischen Markt liefern will, muss ich da dann wieder irgendwelche Sondersteuern zahlen oder habe ich das falsch im Gedächtnis?
Ja, es kommt darauf an, wo man fertigt. Wenn man in einer Free Trade Zone oder in einer Special Economic Zone fertigt, dann ist es ja quasi exterritorial. Mhm. Wenn ich dann ins Land reingehe, dann ist natürlich auch wieder der gleiche Einfuhrzoll zuständig. Aber man kann das steuern, dass man sagt, okay, ich habe auch dann vielleicht eine Fertigung direkt in Indien, also nicht in einer Free Trade Zone. Ja. Wenn also mal Management und Logistikstrukturen aufgebaut sind, kann man eine zweite Fertigung daneben stellen, die aber die gleichen Systeme benutzt. Mhm. Zum Teil gibt es auch innerhalb von einer Fabrik, dass also quasi ein Bereich ist eine Free Trade Zone.
Okay.
Wir haben auch in China, da gibt es ein spezielles Warenlager, wo wir praktisch Ware, Bauteile, die außerhalb von Chinas reinkommen, in dem Lager bleiben müssen. Und wenn die, und das wird ziemlich genau buchhalterisch überprüft, braucht man gute Software dafür. Und wenn die in Produkten verbaut werden, die dann wieder exportiert werden, fällt dem kein Zoll an. Und wenn die in Produkte verbaut werden, die im Land bleiben, fällt entsprechender Zoll an.
Okay, vielleicht abschließende Frage. Bei allen Unwägbarkeiten der Geopolitik, was schätzen Sie, was, sage ich mal, Ende dieses Jahrzehnts die Verteilung der Produktion von Puls sein wird zwischen Tschechien, China und Indien?
Ja, das hängt natürlich stark von der Zollsituation ab. Und nachdem die sich ja fast täglich ändert, ist es schwer. Also die Überlegung, nach Indien zu gehen, kam ja aus geopolitischen Gründen. Und ja, Zoll hin oder her, ich gehe davon aus, dass die Welt halt in eine multipolare Welt sich zerlegt, leider, und dass man in jedem der großen Regionen präsent sein muss, wenn man eine globale Rolle spielen möchte. Und deshalb muss man meiner Meinung nach auch in Indien präsent sein. Und kann ich mir schon vorstellen, dass Indien letztendlich sogar das dominierende Werk, das größte Werk wird.
Dann würde ich mal sagen, unterhalten wir uns in ein paar Jahren wieder drüber und schauen wir mal, was draus geworden ist. Herr Ertl, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen.
Dankeschön, danke fürs Gespräch.